Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Birgit Koltmann hat es annonciert. Wir schauen gleich auf die deutsche Preisverleihung des Jahres, wie man den deutschen Buchpreis inzwischen umschreiben kann, weil es ja das ausgezeichnete Buch prompt auf Bestsellerhöhe bringt. Und ja, und wie sehr hat sich dieses Jahr die Gewinnerin dieser Autorin gefreut?
Also ich bin wirklich überwältigt und freue mich riesig. Und als es darum ging, ob ich hier vielleicht irgendwann mal stehen werde, konnte ich mir das gar nicht vorstellen und konnte mir gar keine Rede richtig ausdenken, weil ich dachte, das ist völlig größenwahnsinnig eigentlich.
Die Leipziger Schriftstellerin Martina Hefter hat den Deutschen Buchpreis errungen mit dem Roman Hey, guten Morgen, wie geht es dir? Klar, haben wir seit gestern Abend schon berichtet auf Deutschlandfunk Kultur. Jetzt wollen auch wir auf Autoren und ihren Roman noch einmal schauen. Hier in der Lesart. Willkommen dazu. Ja, sie war wieder groß. Gestern Abend die Spannung im Frankfurter Römer, wo traditionell der Deutsche Buchpreis verliehen wird. Für uns war Stefanie von Oppen aus der Lesart-Redaktion am Ort, ist uns jetzt aus Frankfurt zugeschaltet. Hallo Stefanie, hey, guten Morgen, wie geht es dir?
Ja, guten Morgen, Joachim.
Genau das ist
mir geht's
der,
gut. Ja, mir geht's gut.
Genau das ist ja der Gewinnertitel, der Roman von Martina Hefter. Hey, guten Morgen. Wie geht es dir? Sie fiel aus allen Wolken, als ihr Name genannt wurde, und man hat die Überraschung im ganzen Saal gespürt. Der große Favorit, der war ja der Clemens Meyer eigentlich mit seinem 1000-Seiten-Roman Die Projektoren. Wie siehst du diese Entscheidung nun, Stefanie, für Martina Hefter?
Ja, ich muss sagen, Clemens Meyer war ehrlich gesagt auch mein absoluter Favorit. Ich habe schon bei der Vorpremiere, die ich erlebt habe, im Februar war das, glaube ich, gedacht, wow, also dieser Roman, der verspricht einfach, der Roman des Jahres zu werden. Also wegen dieser unglaublichen Thematik auch der vielen Themen, die in diesem Buch drin stecken, und auch diese Sprache, diese Skurrilität, diese Originalität. Und man muss ja auch sagen, Clemens Meyer hat 10 Jahre an diesem Roman gearbeitet. Das ist sozusagen das war der Epos seines Lebens, muss man fast sagen. Und es ist völlig zu Recht auch hochgelobt worden in allen möglichen Zeitungen. Darum hatte ich fest damit gerechnet, dass er diesen Preis bekommt, und war erstmal so ein bisschen, ja, fast ein bisschen schockiert, als es dann ein ganz anderer Name war, wobei ich sagen muss, Martina Hefter mit ihrem Buch, das ich auch selber rezensiert habe im August, glaube ich, das ist wirklich großartig. Es hat auch auf jeden Fall diesen Titel verdient. Aber dennoch, ich glaube, der wahre Roman des Jahres, das muss ich an dieser Stelle nochmal sagen, das wäre eigentlich Clemens Meyer gewesen. Ja, ja.
Aber was meinst du, hat das Buch von Martina Hefter jetzt zum besten Roman des Jahres qualifiziert? Das ist ja so der formulierte Anspruch des Preises.
Ja, also sprachlich ist dieser Roman einfach fantastisch. Sie kommt ja auch aus der Lyrik und hat eben diese ganz besondere lyrische Sprache. Und sie verbindet in diesem Buch unglaublich klug das Private mit dem Politischen. Also es geht ja um ein Ehepaar in Leipzig, und der Mann ist schwer, schwer krank. Und Martina Hefter ist eben... Martina Hefter, die zweite im Bunde, pflegt ihn tagsüber und ist auch Tänzerin, und des Nachts flüchtet sie sich in Kommunikation mit sogenannten Love-Scammern. Das sind Betrüger, die im Netz versuchen, Frauen zu umschmeicheln und denen dann aber auch ganz viel Geld aus den Rippen zu leiern. Und diese Frau, Juno heißt sie in dem Buch, macht es aber genau umgekehrt. Also sie erzählt denen irgendwelche Geschichten und stößt aber irgendwann auf einen jungen Mann aus Nigeria, den sie dann auch ein bisschen näher kennenlernt, dem sie auch ein bisschen ihr Herz öffnet. Und das ist natürlich auch so die politische Ebene, also diese Kommunikation zwischen sozusagen dem Norden und dem globalen Süden, die darin vorkommt. Und es geht auch in dem Buch immer wieder um dieses Thema Leben mit einem schwerbehinderten Mann und über welche Klippen man da so steigen muss, buchstäblich, wenn man in so einer Situation ist. Also dieses Buch ist, weiß Gott, nicht nur, wie es manche schon beklagt haben, ein Kammerspiel und zu privat, sondern es hat auch eine politische Dimension. Und sie spielt einfach auch sehr, sehr gut, also sprachlich, zum Beispiel so, wenn sie dann Emojis, die ja in der Kommunikation per Handy immer eine Rolle spielen, wenn sie die in Sprache übersetzt. Also da gibt es wirklich auch tolle Elemente in diesem Buch. Das muss ich sagen. Ich bin auch ganz überzeugt von dem.
Wir haben ja gehört, wie überwältigt Martina Hefter war. Was hat sie denn danach noch so gesagt in ihrer Rede? Wie hat sie reagiert?
Ja, man hat das ja gerade gehört. Sie war ja völlig überrollt von dieser Entscheidung und hat dann aber doch sehr schöne Worte gefunden. Sie hat unter anderem ihrer Mutter sehr gedankt, die kürzlich verstorben ist und die wohl, wie sie sagt, sie immer unterstützt hatte, aber sie immer ein bisschen verrückt gefunden hätte, eben mit ihren kreativen Dingen wie Tanz und Literatur, die sie betreibt. Und sie hat gesagt, ja, meine Mutter hätte wahrscheinlich wieder gesagt, ach, was machst du denn schon wieder, Martina? Aber in dieser Rede wurde sie auch durchaus sehr politisch. Also sie hat eine Partei genannt, deren Namen sie nicht nennen wollte, die eben zum Beispiel Menschen, die in dem Roman auftauchen, wie der behinderte Mann oder eben auch die Schwarzafrikaner, mit denen sie da kommuniziert, die ja eben nicht im Lande haben möchte. Also insofern hatte es auch diese Ebene. Und was auch sehr schön war, sie zeigte ein Tattoo von einer Wildbiene und gleichzeitig hob auch ihre Lektorin ihren Arm. Also die beiden haben sich eine Wildbiene auf ihren Unterarm tätowiert. Und das ist auch eine Anspielung auf das Buch, in dem es eben an einer Stelle auch in einer sehr liebevollen Szene um eben eine Wildbiene geht.
Jetzt hast du schon so eine Lanze gebrochen für Clemens Meyers Roman. Konntest du ein bisschen erfahren, Stefanie, wie die Jury diese Entscheidung diskutiert hat?
Ja, also ich hatte ja erst die Vermutung, dass, also ehrlich gesagt habe ich ja auch gedacht, dass Martina Helfter gar keine Chance hat, weil sie ja schon gerade den Preis des Literaturfonds bekommen hat, 50.000 Euro. Mit 50.000 Euro ist er dotiert. Und da dachte ich, naja, aus reiner Gerechtigkeit wäre das vielleicht gar nicht möglich, ihr den Preis zu verleihen. Das scheint aber irgendwie keine Rolle gespielt zu haben. Natürlich nicht. Sie hat ja den Preis bekommen. Ich habe dann auch gedacht, naja, vielleicht ist es auch die Tatsache, dass sie eine Frau ist und dass mal wieder eine Frau den Preis bekommen muss. Aber da gab es oft, das konnte ich so ein bisschen raushören. Also auch gerade die Frauen hätten das eben auch keine gute Lösung gefunden. Also was sehr verräterisch war, war die Rede von Natascha Freunde, die gesagt hat, ja, es ist am Ende doch immer ein Kompromiss. Also da kann man ahnen, dass die Diskussionen ziemlich stark waren. Und eine Andeutung habe ich auch gehört, dass manche in der Jury auch dachten, der Clemens Meyer ist einfach nicht so richtig kompatibel mit einem breiten Publikum, weil er einfach wirklich sehr, sehr anspruchsvoll ist, dieser Roman. Aber das fände ich ehrlich gesagt sehr schade, wenn das jetzt das Kriterium gewesen wäre.
Martina Helfter hat auch ihren Mitkonkurrenten und Konkurrentinnen gedankt. Sechs waren es ja insgesamt und sie sind ja auch schon aufgetreten und das wäre immer so eine tolle Stimmung gewesen. Jetzt aber die Entscheidung, wie sind denn die anderen fünf damit umgegangen?
Also ich muss sagen, Clemens Meyer ist unter Flüchen davongerannt. Also der hat wahrscheinlich sich irgendwo für sich allein betrunken so. Das tat einem ja auch wirklich in der Seele weh, muss ich sagen. Der hatte, glaube ich, wirklich fest damit gerechnet, dass er den Preis bekommt. Also der war nicht mehr bei der Feier danach. Aber die anderen haben das wirklich so aus ganzer Seele der Martina Helfter gegönnt. Also besonders nett war Maren Kamis, die sagte, ach, Martina, das ist so toll, dass du diesen Preis bekommen hast. Ich habe ja immer noch eine Chance, bei einem nächsten Buch diesen Preis zu gewinnen. Also die Stimmung unter den anderen Kandidaten war relativ gut. Also ich habe noch Aronia Othmann auch getroffen. Die sagte auch, ja, sie sei schon auch ein bisschen enttäuscht gewesen. Aber die nahm das dann auch eher sportlich. Also ich glaube, der Einzige, der so richtig aus der Rolle gefallen ist, war Clemens Meyer. Für völlig verständlicherweise.
Stefanie von Oppen hat uns über die Entscheidung zum Deutschen Buchpreis 2024 informiert. Danke dir. Bis morgen, Stefanie. Wir sehen uns in Frankfurt. Ja, auf der Messe. Und was wir im Deutschlandfunk Kultur so alles machen, davon später auch hier in dieser Lesart. Und wir blicken jetzt auf eine Stadt im Krieg. Charkiw im Osten der Ukraine leidet besonders unter den täglichen Raketenangriffen aus Russland. Fast jede Stunde gibt es dort Luftalarm. Und aus unserer Sicht ist es kaum vorstellbar, wie dort überhaupt ein Alltag funktionieren kann. Ein Wort hat deshalb leider hohe Konjunktur, Ukrizia, was auf Deutsch so viel wie Schutzraum oder Luftschutzkeller bedeutet. Und in Charkiw hat der Verleger Oleksandr Savchuk genau vor einem Jahr einen solchen Schutzraum für Bücher ins Leben gerufen, im Keller eines Wohnhauses im alten Stadtkern von Charkiw. Dort können Menschen hinkommen, um zu lesen, Vorträge anzuhören und sich zu unterhalten. Und mit seinem Verlag ist Oleksandr Savchuk nun auch auf die Frankfurter Buchmesse eingeladen. Mehr über diesen Bücherschutzraum und diesen Verleger und das Leben in Charkiw kann uns jetzt Ganna Gnetkova erzählen. Sie ist Übersetzerin, Journalistin und arbeitet für das ukrainische Online-Kulturmagazin Chitomo. Wir sind mit ihr in der Ukraine verbunden. Hallo, Frau Gnetkova.
Hallo, guten Tag.
Nehmen Sie uns doch mal mit. Wie können wir uns diesen Bücherschutzraum vorstellen?
Also meine Kollegin Oksana Chmelowska von Chitomo, die nach Charkiw gereist ist, hat es so beschrieben. Das Wohnhaus stammt vom Anfang des 20. Jahrhunderts. Also ist es ein Altbau im alten Zentrum von Kharkiv. Und im Keller dieses Hauses würde man eigentlich dunkle, feuchte, vielleicht sogar stickige Räume erwarten, aber dieser Raum ist sehr einladend. Weiße Wände, viel Platz, Bilder, Postkarten an den Wänden und natürlich die Bücher mit ihren schönen Buchdeckeln stehen einzeln drapiert in weißen Regalen an der Wand. Die Idee von dem Verleger Oleksandr Savchuk war es, einen Raum zu schaffen, der beruhigend wirkt. Deshalb soll auch alles Digitale draußen bleiben. Es gibt keine Computer, keine digitalen Tonträger, es gibt nur Stühle aus dem frühen 20. Jahrhundert, Schallplatten und auch einen Plattenspieler und traditionelle Musikinstrumente. Man soll in eine Atmosphäre aus einer Zeit eintauchen, als die Welt noch langsamer war. Also man soll bewusst entschleunigen.
Und sagen Sie, wie wird dieser Raum angenommen? Wie viele Besucher kommen da hin? Und vor allem wann? Eher tagsüber oder auch abends? Wie muss man sich das vorstellen?
Der Bücherschutzraum ist vor allem bei Intellektuellen und Studentinnen und Studenten aus Kharkiv beliebt. Circa 15 Personen passen rein. Er ist auch ein Treffpunkt für ausländische Journalisten und Aktivisten geworden. Es gibt Vorträge, Lesungen, sogar Konzerte. Zweimal im Monat finden kostenpflichtige Veranstaltungen statt, aber im Allgemeinen ist der Eintritt eigentlich frei. In Kharkiv ist es ja so, dass die Menschen viel weniger Vorwarnung haben, bevor die Raketen oder Drohnen einschlagen, als zum Beispiel im Westen des Landes. Die Stadt ist nur etwa 30 Kilometer von der russischen Grenze entfernt und man hat oft nur ein paar Minuten, um einen Schutzkeller zu erreichen. Und trotzdem leben in Kharkiv immer noch 1,5 Millionen Menschen. Es ist die zweitgrößte Stadt der Ukraine und war schon auch ein wichtiges kulturelles Zentrum des Landes. Viele der Einwohner sind zu Beginn der russischen Invasion geflohen, ins Ausland oder innerhalb der Ukraine. Aber eine große Zahl von ihnen ist noch zurückgekehrt. Heutzutage sagt man oft mit Stolz, die Stadt Kharkiv und ihre Bewohner seien aus Stahlbeton. Sie widersetzen sich und unterwerfen sich nicht, trotz der äußerst schwierigen Situation. Aber Verleger Oleksandr Savchuk findet dieses Image etwas irreführend.
Die Vorstellung von einem Kharkiv aus Stahlbeton ist natürlich sehr schön. Aber wir sind nicht aus Stahlbeton. Wir sind aus Fleisch und Blut. Und die Geschichte, dass es in Kharkiv einige Menschen mit Betonherzen gibt, ist gefährlich. Denn sobald Kharkiv zu einer Militärstadt ohne Elemente des zivilen Lebens wird, Theater, Museen, Bücher, wird es zu einem sehr gefährlichen Ziel und fast zu einer Grauzone. Deshalb ist meine Botschaft, die Menschen so weit wie möglich daran zu erinnern, dass Kharkiv eine vollwertige, ganzheitliche Stadt ist, die sich derzeit in einer schwierigen Lage befindet.
Ja, und der Bücherschutzraum ist eben eine Antwort auf diese schwierige Lage.
Bücherschutzraum, das ist ja irgendwie doppeldeutig auch. Wie ist das denn gemeint? Ein Schutzraum in erster Linie für die Bücher oder für die Menschen, die dorthin kommen?
Ja, was viele wahrscheinlich in Deutschland nicht wissen, Kharkiv ist eine Stadt der Druckereien. Hier werden die Schulbücher und die meisten Lesebücher der Ukraine gedruckt. Die erste Druckerei ist hier schon im späten 18. Jahrhundert gegründet worden. Also es gibt eine lange Tradition. Im März und Mai dieses Jahres sind zwei Großdruckereien durch russische Raketenangriffe zerstört worden. Dabei sind 7 Menschen leider getötet worden und etwa 100.000 Bücher vernichtet. Also natürlich ist der Keller auch ein Schutzraum für die Menschen, aber die Bücher brauchen in Kharkiv Schutz, denn offenbar werden auch sie als Erzeugnis der ukrainischen Kultur gezielt von der russischen Armee angegriffen.
Damals die Bilder von diesem schrecklichen Angriff hat eigentlich die ganze Welt gesehen. Das war auch bei uns in den Nachrichten. Frau Klingtoffer, welche Bücher haben denn in der Ukraine gerade Konjunktur? Und ja, mit welchen Büchern im Gepäck wird Verleger Oleksandr Savchuk jetzt zur Frankfurter Buchmesse auch kommen?
Die Einwohner von Kharkiv zum Beispiel suchen nach Antworten auf die Frage, warum der Krieg passiert ist. So hat es Oleksandr Savchuk uns im Interview erzählt. Deshalb haben Nischenbücher über Geschichte und die Kultur der Ukraine jetzt gerade Hochkonjunktur. Früher waren sie nur für Spezialisten interessant. Viele Leser wenden sich den Memoiren von Zeitzeugen zu, die während der Sowjetära gegen das Regime gekämpft haben. Der Verlag von Oleksandr Sawtschuk ist auf Bücher über die Geschichte und Kultur der Ostukraine spezialisiert. Diese Bücher verlegt er mit sehr viel Hingabe, mit ganz liebevoll und detailliert ausgearbeiteten Buchtiteln, die er trotz der schwierigen Bedingungen auf den Buchmarkt bringt. Er wird zum Beispiel das Buch Musikinstrumente des ukrainischen Volkes mitbringen. Es ist schon immer wichtig gewesen, das Kulturerbe der Ukraine zu erforschen, aber vor allem jetzt, während Russland behauptet, dass es die ukrainische Kultur gar nicht gibt und gar nicht gegeben hat, ist es wichtig zu zeigen, wodurch sich die ukrainische Musik eigentlich auszeichnet. Man wird dann auf der Buchmesse nicht nur in dem Buch blättern können, sondern übrigens wird Oleksandr Sawtschuk auch auf der Bandura, einem traditionellen ukrainischen Musikinstrument, spielen. Wir haben vorab schon mal eine kleine Kostprobe erhalten.
Кто кріпко на Бога уповає, той недвижим смотрить на вся злая. Йому ні вина, родім я теж бідний, не страшен мучитель звіровидний.
Der ukrainische Verleger Oleksandr Sawtschuk spielt die Bandura ganz exklusiv für uns und er wird es auch auf der Frankfurter Buchmesse tun. Frau Gnetova, wie ist es denn zur Zusammenarbeit zwischen dem Verlag und der Frankfurter Buchmesse gekommen?
Also die Frankfurter Buchmesse hat ihn eingeladen und ihm einen kostenlosen Stand zur Verfügung gestellt. Der Stand ist 12 Quadratmeter groß und befindet sich in dem Bereich Kunstbuch, Halle 3.1, Stand J104. Ermöglicht wird dies durch den Sonderpreis der Frankfurter Buchmesse, den der Verlag voriges Jahr 2023 erhalten hat. Vladka Kupska, Key Account Management and Sales bei der Frankfurter Buchmesse, arbeitet seit über 10 Jahren mit ukrainischen Verlagen zusammen. Im Jahr 2014, als der Krieg ausbrach, gab es nur einen ukrainischen Verlag mit einem Stand in Frankfurt. In diesem Jahr werden allein am ukrainischen Nationalstand 40 Verlage vertreten sein. In 10 Jahren intensiver Zusammenarbeit haben die ukrainischen Verleger viel von ihren deutschen Kollegen gelernt, aber es gibt noch mehr zu lernen. Und das fasst Vlada Kupska so zusammen.
Cool bleiben. Man findet immer eine Lösung, auch wenn es in der allerletzten Sekunde ist. Und Mut nicht verlieren. Also ich finde das sehr beeindruckend, wie aktiv die ukrainischen Verleger immer noch, also in ihrem Land sind. Trotz der schwierigen Lage, trotz der ganzen Widrigkeiten, die sie haben, wie aktiv sie sind. Und das, finde ich, muss man unbedingt unterstützen, wie und wo man kann, damit sie das aufrechterhalten können, damit ihre Energie und ihr Mut nicht verloren geht. Als Organisation natürlich wollen wir die freie demokratische Verlagsbuchlandschaft unterstützen.
Wegen seines Engagements hat das Verlagshaus Oleksandr Sawtschuk auch den Chitomo-Preis in der Kategorie Special Award Frankfurter Buchmesse erhalten. Chitomo ist das Kulturmagazin, für das ich arbeite. Und dieser Preis ist mit 4.000 Euro verbunden.
Und wir bedanken uns bei Gana Gnetkova, der ukrainischen Journalistin. Sie hat uns über den Oleksandr Sawtschuk Verlag und seinen Bücherschutzraum in Charkiw orientiert. Recherchiert für dieses Gespräch in der Ukraine hat außerdem die Journalistin Oksana Chmeljowska. Und die Recherche ist von der NGO N-Ost unterstützt worden. Wir haben das Gespräch mit Gana Gnetkova gestern aufgezeichnet. Entschuldigen Sie bitte die nicht so ganz gute Tonqualität. Und übrigens da, wo Oleksandr Sawtschuk seinen Verlag haben wird, in Halle 3.1, dort werden auch wir ab morgen live von der Frankfurter Buchmesse senden. Wäre schön, wenn Sie Zeit hätten und da sind, dann müssen Sie unbedingt bei uns und bei Oleksandr Sawtschuk vorbeischauen.
Deutschlandfunk Kultur, Buchkritik.
Und der Frage, wie spricht man eigentlich über den Tod? Und zwar mit Kindern, ganz kleinen auch. Die schwedisch-norwegische Autorin Anna Fiske hat sich dieser Frage gestellt und damit auch ihr neues Bilderbuch überschrieben. Und im Studio ist jetzt Kim Kindermann aus unserer Lesart-Redaktion. Hallo Kim.
Hallo.
Anna Fiske, ist schon berühmt für ihre Wie ist das eigentlich Bücher? Wie macht man eigentlich ein Baby, heißt eins, und dann ein anderes, wie ist es eigentlich erwachsen zu sein? Da kann man sich leicht ja was Heiteres vorstellen, wie man das Kindern erzählt. Geht das aber auch, Kim, mit dem Tod? Geht das gut?
Unbedingt, unbedingt. Also die gebürtige Schwedin, die ja in Oslo lebt, die ist wirklich eine Ausnahmekünstlerin. Sie macht das sehr, sehr nahbar, sehr vorsichtig. Und gerade schon, wie du ja auch gesagt hast, eben dieses, wie redet man eigentlich? Also diese Fragestellung, die zeigt und impliziert eigentlich schon kindgerecht und nah am Thema. Und ich hatte wirklich das Gefühl, hier wird alles gestreift besprochen, was man mit Kindern über das Sterben und den Tod besprechen sollte.
Aber wie entwickelt sie das dann? Was wird denn konkret vom Sterben und Tod erzählt? Das ist ja ein Riesenkomplex.
Genau, also sie baut immer schön eins aufs andere aus. Das ganze Buch beginnt mit der Feststellung, der Tod ist Teil des Lebens. Punkt. Und das ist ganz erfrischend, weil damit klar wird, ja, das stimmt, wenn wir nämlich alle nicht sterben würden, dann würde es auf dieser Erde ganz schön eng und dann könnte ja auch kein neues Leben entstehen. Und das verstehen Kinder. Und das zeigt sie nicht nur am Leben eines Menschen, sondern eben am Leben auch von Tieren und von Pflanzen. Und damit ist man gleich da und versteht, okay, ja, das betrifft mich auch. Und sich dem zu stellen, ist einfach klug, weil es natürlich Kindern bewusst macht, ja, das geht mich was an und ich muss das hier machen. Und von da aus arbeitet sie sich immer weiter vor und dann fragt sie so Sachen, wie merkt man eigentlich, wenn jemand stirbt? Welche Organe braucht es überhaupt, um zu leben? Und wieso sterben junge Menschen oder wieso alte? Und was ist Krankheit, was ist Unfall? Suizid wird ja auch behandelt. Das fand ich ganz eingängig für ein Bilderbuch für 4 Jahre zu sagen, manchmal passiert das und das ist eben auch ein wichtiger Aspekt dieses sehr sensiblen und klugen Buches, dass es immer auch mitschwingt, was ist Trauer, wie gehe ich damit um, wie gehe ich mit meinen Gefühlen um, was machen die mit mir, weil natürlich gehört beides eng zusammen.
Der Tod ist aber ja auch immer religiös belegt, so in den unterschiedlichen Kulturen mit Sterbe- und Beerdigungsreden und ja natürlich auch der Frage vom Leben nach dem Tod kommt. Sowas auch zur Sprache?
Total. Auch das, also wirklich, es ist eine Rundum-Abhandlung zum Thema Sterben, Trauer und was gibt's da alles. Also zum Beispiel lernen wir, wie Sterbe- und Beerdigungsrituale in unterschiedlichen Ländern begangen werden. Es wird genauso besprochen, wie der Ablauf von kirchlichen Beerdigungen und nicht-kirchlichen ist. Also katholisch, protestantisch, islamisch, buddhistisch, jüdisch, hinduistisch. Und das Tolle daran fand ich, dass Kinder lernen, Beerdigungen können unterschiedlich sein. Es gibt aber oft Musik, es gibt Reden. Und oft werden die Toten in weiße Gewänder gehüllt. Bei den Muslimen ist das so, bei den Juden, bei den Hindus. Und das soll dafür stehen, dass alle Menschen im Tod wieder gleich sind. Und das fand ich einen ganz schönen Gedanken, der eben auch zeigt, über die Religion hinweg, da gibt es ganz viel Verbindendes und das Thema gilt für alle Menschen.
Du hast schon vom allerersten Bild erzählt, Kim, und hast uns jetzt auch schon entwickelt, sozusagen, wie diese Bilder aufgemacht sind. Ich habe noch keine Vorstellung so eher, wie macht dieses Farbe mit den Farben. Du sagtest irgendwie so, die bunten Bilder nehmen die Schwere oder so. Ist das ganze Buch so ein farbenfrohes Buch?
Wirklich
oder?
Sehr, sehr farbenfroh. Tatsächlich sind die Illustrationen und die Gestaltung der Hammer, wie ich finde, weil das Ganze, jede Seite ist anders, jede Seite ist anders farblich unterlegt. Das ist ganz bunt. Die Bilder sind ja auch nochmal in sich bunt und das ist ganz unterschiedlich. Mal finden sich viele kleine Zeichnungen, dann gibt es wieder mehrere Vignetten untereinander, also wo mehrere Zeichnungen zu einem Thema nebeneinander stehen und dann gibt es wieder ganz durchillustrierte Seiten. Und meine Lieblingsseite, das ist wirklich eine zum Thema Trauer und Trost. Und da sind jetzt wieder so 5 Bilder untereinander und die zeigen jetzt, welchen Weg Trauer nimmt und dass man eben auch andere Menschen braucht, um über den Tod eines geliebten Menschen hinwegzukommen. Und das ist wirklich beeindruckend, denn da sieht man in einem Bild in einer Tränentropfenform 2 Menschen, die sich umarmen und die sich damit trösten. Direkt darunter, auch wieder in so einer blauen Blase, sieht man dann ein Kind, das ganz wütend ist, das tritt gegen so einen Stein und stößt Flüche aus. Und auf der gegenüberliegenden Seite sieht man dann eine Bildfolge von verschiedenen Gesichtsausdrücken, die eben verschiedene Gefühle abbilden. Darunter dann ein Männchen, das ist ganz toll, das ist so ein weißes, nur in der Schablone gezeichnetes Männchen und dessen Herz ist anfangs schwarz, dann wird es grau, dann wird es hell, rosa und zum Schluss rot, wenn die Trauer eben sozusagen nicht mehr ganz so wehtut. Also, und das Tolle ist, diese 5 Vignetten sind alle in Blautönen gehalten, sie bauen aufeinander auf und am tollsten, sie funktionieren auch ohne den sie begleitenden Text. Das fand ich beeindruckend und das zeigt, Anna Fisker hat es einfach drauf.
Wie spricht man eigentlich über den Tod? Das neue Buch von Anna Fiske ist jetzt im Hansa Verlag erschienen. Übersetzt hat es Ina Kronenberger. 80 Seiten kosten 17 Euro. Für Kinder ab 4 Jahren schon ist es empfohlen. Kim Kindermann hat uns den Band vorgestellt. Dankeschön, Kim. Deine Besprechung kann man auch nachlesen, wie immer, unter deutschlandfunkkultur.de.
Straßenkritik.
Bin ich Katrin Klei, lebe und arbeite in Rosenheim. Und mein Lieblingsbuch dieses Jahr ist Hier muss es sein von Maggie O'Farrell. Das ist eine Liebesgeschichte zwischen einer Berühmtheit und einem eher unscheinbaren Mann, die sich zufällig kennenlernen. Sie hat sich versteckt vor der Welt aus vielerlei Gründen, die im Laufe der Zeit dann herauskommen. Und er schafft es quasi, sie zu knacken. Und es ist sehr spannend und ist einfach unheimlich gut zu lesen und auch schön geschrieben. Und das werde ich dieses Jahr mindestens 3-mal zu Weihnachten verschenken. Das ist so ein Page-Turner, den man nicht aus der Hand legen kann. Und wirklich eine ganz besondere Liebesgeschichte.
Aus Rosenheim kommt unsere Straßenkritikerin Katrin Klei und sie ist begeistert vom Roman Hier muss es sein von Maggie O'Farrell, der irisch-britischen Autorin. In der deutschen Übersetzung von Katrin Rasum ist das Buch im Piper Verlag erschienen. 544 Seiten, der Umfang, tatsächlich schönes Weihnachtsgeschenkformat zum Preis von 26 Euro. So, die Leser, jetzt aber wirklich mit dem Blick auf morgen nach Frankfurt am Main, wenn die Hallen auf der Buchmesse zu brummen beginnen mit literarischen Premieren, Prominenz und pickepackevollem Programm. Auch wir sind natürlich dabei. Bis Sonntag senden wir von unserer Bühne des Deutschlandradios in Halle 3. Wir sitzen hier im Studio buchstäblich auf gepackten Koffern. Auch unsere Redakteurin Elke Schlinsog saust nachher gleich zum Zug nach Frankfurt. Jetzt aber erzählt sie uns noch, wie wir alles das, was die nächsten 4 Tage geschieht, in unser Programm von Deutschlandfunk Kultur holen. Hallo Elke.
Hallo.
Fangen wir mit deinen Highlights an. Worauf freust du dich am meisten?
Also ich freue mich wirklich ganz, ganz toll auf den Auftritt Italiens. Der Pavillon des Gastlandes, der soll ja wirklich toll sein. Das wird im Vorfeld schon gemunkelt. Das soll einer italienischen Piazza gleichen mit Säulen und hängenden Gärten. Natürlich freue ich mich auch auf die vielen italienischen Autorinnen und Autoren, die anreisen. Es sollen an die 90 sein, die nach Frankfurt kommen. Darunter wird heute Abend Susanna Tamaro, die Bestseller-Autorin, die Eröffnungsrede auch auf der Frankfurter Buchmesse halten. Ja, und wir haben die Verlegerin eingeladen zu uns auf die Lesartbühne, die mit all den Autorinnen hier in Deutschland zu tun hat. Sie ist nämlich die Verlegerin der italienischen Literatur hier bei uns in Deutschland. Das ist Susanne Schüssler. Ich glaube, auf dieser Messe eine der viel gefragtesten Verlegerinnen, die eben seit 60 Jahren den Verlag ihres Mannes, Klaus Wagenbach, mit der umfangreichsten Liste der italienischen Autorinnen und Autoren führt. Und ich finde es toll, dass wir sie da haben. Wir können sie dann mal fragen, wie das alles anfing. Also wie dieser Verlag sich gründete vor 60 Jahren, wie damals ihr verstorbener Mann, das war 2021, aber eben den Verlag vor 60 Jahren gegründet hat, wie er damals als Student noch mit einem Klapperfahrrad über die Alpen fuhr, um nach Italien zu gelangen, wie seine Leidenschaft dort begann, wie er den Verlag sozusagen definierte. All das kann sie erzählen. Und ich finde es schön, dass wir mit dazu haben, neben Susanne Schüssler, einen weiteren Italien-Fan, nämlich Tobias Roth. Wir müssen wissen, oder für mich ist er das, einer der Meistererzähler der italienischen Renaissance. Er hat jetzt schon 3 Bände dazu rausgegeben, zu Florenz, zu Rom ist der neueste und Venedig ist auch da. Nee, ich glaube nicht Venedig, Neapel ist der andere Band. Darin kann er wirklich wie kein zweiter die Welt der Renaissance öffnen. Ich freue mich sehr über diesen italienischen kleinen Schwerpunkt am Messemittwoch, also morgen schon.
Aber jenseits dieses Länderschwerpunkts wird es vermutlich doch auch wieder eine sehr politische Messe werden angesichts der Weltlage. Wie wird sich das bei uns widerspiegeln?
Ja, ich glaube wieder, also die Frankfurter Buchmesse, überhaupt die Buchmessen sind ja nach wie vor, die waren immer politisch und sie werden es diesmal auch vermutlich wieder sein. Und die Frankfurter Buchmesse hat es auch ins Programm geholt und viele haben ja auch noch die Eröffnungsrede von Slavoj Žižek, der Frankfurter Buchmesse von vor einem Jahr, bitteschön, im Ohr. Mhm. Da sprach er zum Nahostkonflikt. Das war gerade wenige Tage her, dass der brutale Angriff der Hamas auf Israel passiert ist. Und die Empörung und den Tumult danach, den hat wirklich nicht nur die Buchwelt umgehauen. Darauf reagiert die Frankfurter Buchmesse. Die macht jetzt ein Programm, das heißt Frankfurt Calling, und will ganz präsent kulturpolitischen Debatten aufführen. Ich bin ganz gespannt, wie das funktioniert mit meinungsstarken Autoren und Autorinnen. Wir haben auch eine eingeladen. Joachim Beweis, dass Dana von Sofrien wird bei uns sein. Mhm. Bei ihr, sie ist ja Romanautorin und hat jetzt als Herausgeberin hier fungiert. Sie zeigt uns mit diesem Band, wie schnell Literatur eigentlich auf unsere hochemotionale und frontenreiche Zeit reagieren kann. Der hat den frech-ironischen Titel »Wir schon wieder«. Darin erzählen 16 Autorinnen und Autoren, was sie gerade bewegt nach der Zäsur vom 7. Oktober. Und dass es eben keine Selbstverständlichkeit ist, dass es heute in Deutschland wieder eine jüdische Literatur gibt. Und all diese Stimmen versammelt sie hier in diesem Band. Und sie hat noch sogar einen Mitautorin mitgebracht, nämlich Jewgeni Breger wird mit ihr zusammen bei uns auf der Bühne stehen. Das ist ja ein Lyriker, der schon lange bei uns lebt, in Kharkiv aber geboren wird. Der wird diese beiden Konflikte, die Kriegsregion im Nahen Osten und in der Ukraine, zusammenbringen. Also da freue ich mich sehr, dass Sie bei uns auf der Bühne sind. Das machen wir am Messedonnerstag.
Es wird sich auf jeden Fall wieder so sein, dass sich die Autorinnen und Autoren die Klinge in die Hand geben bei uns. Aber natürlich wäre die Lesart Messebühne nicht das, wenn es nicht auch die großen Bestseller Menschen gäbe. Ne? Wer kommt denn diesmal so?
Ja, ich habe eben sogar Olga Krasner war vergessen zu erwähnen, die ein wirklich berührendes Buch vorgelegt hat, ist da, muss ich einfach nochmal sagen. Dann ist auch Daniela Krien bei uns. Als sie das letzte Mal bei uns war, konnten wir unseren Messestand nicht mehr sehen. Genauso ist es mit Volker Kutscher. Also ich finde es großartig, er legt jetzt seinen 10. Band, also sein Finale seiner großen Gerion Rath Saga, kann man sagen, vor. Und bitte, wer kennt es nicht, dieses sympathische Paar Charlotte und Gerion, die wirklich in Berlin der 1930er Jahre sich so durchzuschlagen versuchen. Dir liegt gerade was auf den Lippen.
Mir fällt gerade ein, Elke, war das vor 10 Jahren, als wir auf der Messe mit Volker Kutscher waren, als gerade die Serie losging und alle sagten, Mensch, ist das nicht toll, dass das jetzt auch auf der Leinwand
ist. Das sind 7 Jahre her. Ich habe nochmal extra nachgeguckt. Und dass er jetzt zum Ende, zum Finale nochmal bei uns ist und dazu sagen, nochmal in den Gesellschaftsroman uns eindringen lässt, finde ich ganz toll. Das wird am Messefreitag sein. Überhaupt, 30er Jahre habe ich gerade erwähnt, der Schwerpunkt, das Thema Weimarer Republik ist ganz stark in diesem Bücherherbst. Und wir machen das selbst in unserer Sendung Bücherherbst am Samstag auch. Von 1 bis 3 läuft das. Da haben wir Jens Biske eingeladen. Der hat seinen großen 600 Seiten starken Weimarer Republik-Band vorgelegt. Der ist hochaktuell. Und gerade sehen ja viele Parallelen, manche Parallelen zur Weimarer Republik. Aber wenn man da genauer hinschaut, wie Jens Biske das macht, das wird er uns auch erzählen, dann sieht man, dass die Verhältnisse doch etwas anders waren. Trotzdem ist es wichtig, das zu lesen, wie er dann zusammen mit Nora Bosson im Gespräch sein wird. Sie hat ja Reichskanzlerplatz vorgelegt, das Porträt der Frau, die dann später Magda Goebbels wurde. Auf diese Runde freue ich mich wirklich. Also wirklich ein Messe-Marathon, den wir live haben. Und bitte zum Nachhören auf unserer Seite online.
Die Frankfurter Buchmesse im Deutschlandfunk Kultur ab heute Abend vor der Eröffnung und dann bis Sonntag den ganzen Tag hier im Programm. Danke, Elke Schlinsorg, für den Ausblick. Du zischst jetzt los.
Ja.
Ich folge auf dem Fuß. Morgen hören wir uns wieder in der ersten Lesart von der Messe, wenn Sie mögen.